So, jetzt sind schon wieder 20 Jahre vergangen. Kann ja auch nichts dafür. Da möchte ich jetzt ein bisschen was zu erläutern, zu was es diese NATO-Staaten unter dieser neuen Weltlage bringen. Zu was für Bedürfnissen nach gewaltsamer Sicherheit sie es bringen, erstens in dieser ja jetzt wirklich geeinten, nicht mehr von einer Systemschranke geteilten Welt, zweitens gegenüber ihrer NATO-Allianz und drittens in dem Verhältnis zueinander. Mal folgende Überlegung zum Ausgangspunkt. Seit diese westlichen Staaten auch in ihrer Militärpolitik diese neue Freiheit genießen, national berechnen zu können, was eigentlich gewaltregimemäßig zu tun und zu lassen ist, da gehen sie davon etwas aus. Da tun sie das als erstes Mal von vornherein und gleich gegenüber eben dieser einen Welt. Die sind sicherheitspolitisch, strategisch immer mit dem Blick auf die ganze Welt unterwegs. Sie tun das von vornherein gegenüber dieser einen Welt von Staaten, die sie sich eben mit ihren 40 Jahren NATO und ihrem Sieg dabei herbeiregiert haben. Diese eine Welt von Staaten, die so aussieht, lauter um kapitalistischen Nationalerfolg ringende Staaten, konkurrierende Nationen, das ist deren Staatsraison. Und es gibt nur noch eine Ausnahme in dieser Staatenwelt, das sind die Nationen, die an dieser Konkurrenz um kapitalistischen Nationalerfolg schon zusammengebrochen sind und als hoffnungslose Schuldnerstaaten gelten. Dieser Welt gegenüber betreibt jeder NATO-Staat nationale Sicherheitskalkulation. Zweitens, jeder dieser NATO-Staaten handelt auch national, wenn er militärpolitisch unterwegs ist, planerisch und tätig wird. Von vornherein aus dem Status heraus, von vornherein unter Unterstellung und Verteidigung des Status, den er sich in 40 Jahren NATO auf der Welt erworben hat. Jetzt komme ich ein bisschen auf meine Einleitung zurück. Die gehen aus davon, wir sind die Staaten. Jeder sagt das, ich bin ein solcher Staat. Der ist befähigt und berechtigt zur Kontrolle des Weltfriedens. Sie sind die Kontrolleure dessen, wo man Frieden halten kann und wo man nicht mehr Frieden halten kann. Und zwar gegenüber dem großen Rest, dem ganzen Übrigen an Staaten, Landstrichen und Wasserstraßen. Jeder geht aus von dem Status, er gehört zu den Staaten, denen lauter Kontrollobjekte gegenüberstehen. Staaten zum Beispiel, denen man lokale Aufsichtsaufgaben übergibt. Sagen wir mal, die afrikanischen Mittelmeerstaaten sind zum Auffangen von Flüchtlingen da. Die Staaten am Horn von Afrika wären eigentlich zum Versenken von Piraten da. Bringen aber leider welche hervor. Also sie gehören zu diesen Kontrolleursstaaten und ihnen gegenüber gibt es kontrollierte Staaten, denen gibt man begrenzte regionale Aufsichtsaufgaben in dieser einen Welt, behaushaltet ganz zielstrebig dafür ihre Gewaltmaschinerie, so gut man das kann, stattet sie aus, unterbindet, dass sie was bekommen, was dafür nicht passt. Das sind dann diese berühmten Sätze mit dem, da haben welche was, das überschreitet ihre legitimen Sicherheitsbedürfnisse. Das war zum Beispiel der Satz zu Venezuela. Bewirtschaftet also eine passende Gewaltmaschinerie und man misst, jeder dieser Staaten geht davon aus, dass er da zu denen gehört, die sowas machen. Man misst diese Staaten an der Erfüllung dieser ihrer zugewiesenen Rolle und teilt sie ein in befreundete Staaten, in problematische Staaten oder am Horn von Afrika in gescheiterte Staaten. Gescheitert an dem Auftrag, den sie eigentlich erfüllen müssten. Und das Dritte, das ist jetzt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich rufe es nochmal auf. Jede dieser NATO-Staaten entnimmt das, wo sie überhaupt Sicherheitsbedürfnisse hat, wo militärische Gewalt für sie etwas garantieren soll, die Quelle dafür, wo das herkommt, dass sie sich um sowas kümmern. Das ist bei all diesen Staaten der gleichartige nationale Materialismus. Das kommt eben aus der Quelle, sie alle haben die Quellen ihres nationalen Kapitalwachstums und damit auch die Quellen ihrer politischen Macht, wie das heute heißt, globalisiert. Sie benutzen alle die ganze Welt und sehen sich deshalb in aller Welt potenziell bedroht. Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus die in neuer Freiheit nationale Militärpolitik kalkulieren und betreiben. Wenn das also jetzt so ist, nach dem Sieg gegen den Osten, dass die Staaten des freien Westens eben nicht mehr bloß um ökonomische Weltmarkterträge konkurrieren, nicht mehr bloß um politischen Einfluss auf Staaten konkurrieren, sondern in neuer Freiheit auch nationale und auch konkurrierende Ansprüche betreiben in der militärischen Kontrolle der Welt, dann hat diese Konkurrenz, und zwar durchaus auch bei jedem von diesen Staaten in seinem nationalen Ausgangspunkt, eine komische, vertrackte historische Besonderheit. Was für frühere imperialistische Staaten immerzu das unerfüllte Ideal ihrer Aufteilung der Welt war, von dem gehen die bei ihrer Konkurrenz aus. Stehen auf dem Standpunkt, dass jeder von ihnen die ganze Welt erobert hat, die ganze Welt benutzt und auf der ganzen Welt seine nationalen Interessen garantieren muss. Wenn die Sicherheitspolitik betreiben, dann tun sie es eben nicht, und jetzt merkt man, wo diese Wörter auch herkommen, die tun es nicht unter einem Ordnen der Welt. Dann behandeln die jeden Konflikt in der Staatenwelt erstens immer in Bezug auf sich, jeder Konflikt geht sie an, und zweitens die Behandlung dieses Konflikts betrachten sie immer zugleich über diesen Konflikt hinausgehend als, was hat er eigentlich für eine Auswirkung auf das weltweite Machtgefüge, das wir für uns haben wollen. Dass sie dabei immer zu miteinander aneinander geraten und ringen, das ist unvermeidlich. Die sind ja überall und überall engagiert. Also treffen sie bei jeder solcher Kalkulation und Tat aufeinander. Und wenn sie dann miteinander ringen, dann geht es schon wieder um nichts Geringeres als Weltordnung. Dann geht es darum, wie soll die aussehen? Was ist die richtige Art, sie zu sichern? Was sind da eigentlich die gerechten Verteidigungsfälle in der Weltordnung? Was muss man an der ändern, erneuern? wie stehen wir denn dann in der Weltordnung, auf welchem Status und auf welcher Stufe der Hierarchie? Also, jeder Konflikt, in dem die in Fragen der Militärpolitik miteinander ringen, sind immer Weltordnungsfragen. Das hat übrigens, mache ich auch wegen meiner Einleitung, eine ideologische Fußnote an der Stelle. Dass das imperialistische Betreiben von militärischer Kontrolle und auch das Ringen darum, wie die gehen soll, immer gleich weltweit ist und Weltordnung betrifft. Das hat den merkwürdigen, oder gar nicht merkwürdigen, sondern ärgerlichen ideologischen Anschluss, dass da der so unverdächtige Ruf imperialistischen Militarismus herkommt. Ja, wenn ein Staat ein Land unterwirft militärisch und kontrolliert, dann weiß jeder, das hat was Imperialistisches. Aber wenn diese Staaten sich aufstellen, jeder für sich und alle zusammen und sagt, sie kontrollieren die ganze Welt militärisch, dann kriegen die glattweg den Ruf, sie würden ja bloß der Welt ganz uneigennützig eine Ordnung spendieren und die Menschheit mit Sicherheit beglücken. Diese Staaten des freien Westens gehen also in der neuen Lage auf der Grundlage und in der Gewissheit zu Werke, dass ihre auch mal ganz nationalistisch betrachteten Interessen in der Welt gesichert sind durch ein von ihnen gemeinsam entschiedenes Gewaltverhältnis. Zwar in ganz abstrakter, prinzipieller Art gehen sie davon erstmal aus. Das entschiedene Gewaltverhältnis besteht darin, dass eben die gesamte Staatenwelt außerhalb ihrer Reihen sich dieser gebündelt potenzierten Militärmacht NATO gegenüber sieht, deren bislang immer noch gültigen Monopol auf eine Gewaltpotenz, die wirklich weltumspannend ist. Eine wirklich weltumspannende Gewaltpotenz ist versammelt in der NATO, sonst bei niemandem. Allenfalls national bei den USA. Für die europäischen Mächte jedenfalls heißt es gleich die Gewissheit, nur die NATO stellt überhaupt die militärische Substanz dieser Sorte Sicherheit ihrer nationalen Interessen, von denen sie ausgehen. Ich sage den Ausgangspunkt noch mal etwas verzinkter. Noch vielleicht mehr, wie sich das bei denen selber in der Kalkulation einbildet. Jeder Staat des freien Westens, da gilt es sogar für die Supermacht USA. Operiert in Sachen Sicherheits- und Militärpolitik in der Gewissheit, dass in dieser Welt, wie sie beschaffen ist, die Sicherheit der eigenen nationalen Interessen entscheidend gefördert, aber auch geschädigt werden kann durch die Taten der lieben Partner. Durch die Taten dieser nun mal mächtigen Staaten, die der NATO angehören. Durch das, wie die rüsten, durch das, was die mit anderen Staaten machen, was die militärisch Relevantes in der Staatenwelt betreiben. Und genau daraus ergibt sich die Erklärung, warum 20 Jahre nach dem Sieg über diesen gemeinschaftsstiftenden sowjetischen Feind die NATO-Staaten ihr Bündnis weiter betreiben. Und es ergibt sich daraus auch, wie sie das tun. Das Stichwort war, alle gehen davon aus, sie leben von Weltordnung und haben das Interesse, die zu sichern. Damit steige ich ein. Weltordnung. Das ist als erstes Mal ein gewaltiges Alltagswerk, nenne ich das mal, der Gewaltorgane dieser Staaten. Ein Alltagswerk, das ihre Geheimdienste vollbringen, das alle ihre Waffengattung täglich vollbringen. Das heißt, strategische Planung muss gemacht werden, es wird dauernd gerüstet und trainiert. Das wird kontinuierlich von der Politik ausgestattet mit gewaltigen Haushaltsmitteln. Und da kollaborieren die NATO-Staaten. Da kollaborieren sie sogar, wenn sie gerade einen ganz heftigen Krach haben, tauschen Geheimdienstinformationen der Kontrolle über die Welt aus, während sie sich im Irakkrieg gerade sehr grundsätzlich nicht einig sind. Natürlich gibt es kontinuierlichen Krach, aber den gibt es in der NATO seit es sie gibt, in dieser Frage um die Lastenverteilung. Und in diesem Alltagsgeschäft der gewaltmäßigen Weltkontrolle haben es diese NATO-Staaten auch in den letzten 20 Jahren zu jeder Modernisierung ihrer Gewaltmaschinerie gebracht, die sie dafür für fällig gehalten haben. Haben immer dafür gesorgt, dass die jetzt gerade nötige militärische Überlegenheit gegen gerade herangereifte oder drohende Feinde sichergestellt hat. Also das hat es damals noch nicht gegeben, diese Drohnen, die einen Bin Laden in seinem Toilettenhöhlchen erledigen können. Also dafür wird gesorgt, das ist das Alltagsgeschäft von Weltordnen als Gewalthandwerk. Und das wird mit gutem Grund dauernd besorgt. Der gute Grund ist eigentlich schon genannt, für ihr weltweites Alltagsgeschäft verlangen diese Staaten ja nun mal Garantien von allen Staaten auf der Welt, verlangen Garantien für sich auf dem Globus, müssen von Geldströmen bis Rüstungsentwicklung überall alles im Griff behalten, was irgendwie die Machtverhältnisse verändern kann. Und das sichern sie durch dieses ihr weltweites Kontrollregime, durch ihr weltweites Abschreckungsregime, teilweise indirekt über das Beeinflussen von Staaten, teilweise aber auch direkt durch ihr eigenes überall rumpatrouillieren und intervenieren, wenn sie es für fällig halten. Das machen sie in großen Teilen in Kollaboration als NATO und das schließt nicht aus, dass sie das jedes Mal in bestberechnendem Eigeninteresse machen. Das machen sie immerzu und auch immer wieder. Wieder ein kleiner Rückgriff auf meine Einleitung. Sie finden nämlich gar nicht, wie sie das einem darstellen, dauernd Krisen, Konflikte und Kriege einfach vor auf der Welt. Sie selbst sind es, die durch ihr sonstiges Alltagsgeschäft lauter neue alltägliche Störungen ihrer nützlichen Weltordnung ja produzieren. Ihr Weltmarktgeschäft ruiniert ganze Landstriche, verseucht Küstenmeere, produziert also ordnungsstörende Flüchtlingsströme, unerlaubte Gewerbe, also wie das mit Rauschmitteln und mit einer Piraterie, die mittlerweile weltmarktfähig ist. Ihr politisches und ökonomisches Herumfuhrwerken auf der Welt produziert das, was Sie Failing States nennen. Staaten, die in ihrer elementaren Ordnung kollabieren, weil es in ihnen nur noch zu grenzüberschreitenden Bürgerkriegen kommt, die sich um die Reste dessen balgen, was man in diesen heruntergewirtschafteten Regionen noch an Pfründen entdecken kann, mit denen man auf der Weltmarkt ein bisschen weltmarktfähiges Geld und bürgerkriegstaugliche Waffen besorgen kann. Und dieses Regime des Westens über die Welt produziert auch regelmäßig politische Feinde. In der Regel Feinde der USA. Also bomben die, wo immer sie wen im Westen erwischen. Das produziert den Handlungsbedarf fürs alltägliche Weltordnung stiften, Weltordnung sichern, und das wird gemacht. Aber damit ist die Geschichte ja nicht rum. Die NATO-Staaten sichern die Weltordnung, aber sie wollen sie überhaupt nicht einfach dabei so belassen, wie sie ist, wie sie sie geerbt haben. Schon diese Alltagsbeiträge zur Sicherung bringen ja diese NATO-Partner strikt gemäß nationaler Berechnung. Und das nationale Interesse an Nutzen und Einfluss auf der Welt und dessen militärpolitische Absicherung diktiert bei ihnen auch lauter Bedürfnisse nach einer, wie sie das nennen, Erneuerung der Welt. Der erste größere Fall von die Weltordnung muss doch überhaupt neu gemacht werden, ist eigentlich das Beenden des Siegs in der alten Weltordnung. Der erste Großfall in der Sache der Veränderung der Weltordnung, das ist das, was von den Fakten her in die Zerlegung Jugoslawiens und in die NATO- und EU-Osterweiterung fällt. Diese Erneuerung der Weltordnung, dieses Neuarrangement der Staatenwelt, nehmen die Vereinigten Staaten und Europa erstmal durchaus gemeinsam in Angriff. Da geht es nämlich um die Konsolidierung ihres weltpolitischen Siegs gegen den Osten. Jugoslawien wird in handhabbare Teilstaaten überführt, nachdem sich dort die Nationalisten in so einen Zerfleischungskrieg begeben haben. Und bis an die Grenzen Russlands heran betreibt die NATO eine Osterweiterung ihres Bündnisses. Wenn man sich das mal näher anschaut, merkt man, da verändert sich nicht nur die machtpolitische Landkarte auf der Welt. Dabei verändern die NATO-Partner auch ihr Bündnis. Da kommt es zu neuen Zielen dieses Bündnisses und auch zu neuen Mitteln. Da kommt es zum Beispiel zu dem neuen Ziel des Bündnisses, es ist jetzt auch, Stichwort Jugoslawien, wenn sie das beschließen, zur Intervention in Staaten zuständig. Da kommt es zu dieser bemerkenswerten Zielsetzung bei der NATO-Osterweiterung, die NATO betreut, so etwas wie die Neubildung dieser aufgelassenen und systemgewechselten und zum Teil aus Jugoslawiens Zerstörung entstehenden Staaten. Das nennt der Ami später dann mal Nation Building. Im engeren Sinn, diese NATO-Osterweiterung, das ist ein sehr innovativer Einsatz der alten NATO-Bündnisdisziplin. Die dient nämlich da pur dem militärpolitischen Anschluss dieser Staaten an das westliche Bündnis, an die westlichen Staaten. Und schließlich habe ich ja behauptet, auch neue Mittel kommen auf. Es beginnt in dieser Phase in der NATO eine eifrige Umrüstung der NATO-Armeen. Das betrifft insbesondere die europäischen Teile, die Amis hatten in der Frage schon immer mehr, zu eben interventionsfähigen, verlagerungsfähigen Armeen. Was sie auch noch ganz gemeinsam als NATO dabei machen, ist, dass sie jeden Einfluss von Dritten auf diese machtpolitische Neuordnung der Welt gemeinsam ausschließen. Insbesondere den Einspruch und den Einfluss des Staates, der davon am meisten betroffen ist, Russlands. Da gibt es diese elegante diplomatische Formel für kein Veto. Die NATO gesteht kein Veto zu, wenn sie sich andere Partner anschließt. Und das Bemerkenswerte ist schließlich diese Osterweiterung und diese Zerlegung Jugoslawiens im Vorlauf ist zugleich die Eröffnung einer Konkurrenz dieser in der NATO zusammengeschlossenen Staaten. Die Eröffnung einer Konkurrenz um die Frage, und wer hat denn jetzt den zuverlässigen ökonomischen Nutzen aus dieser machtpolitischen Veränderung der Welt? Wer hat denn jetzt den zuverlässigen machtpolitischen Nutzen aus dieser machtpolitischen Veränderung der Welt? Wem sind die denn jetzt eigentlich angeschlossen? Eine Verlaufsform dieser Konkurrenz zum Beispiel war das, kommen die erst in die EU und dann in die NATO oder erst in die NATO und dann in die EU? Und diese Konkurrenz dreht sich auch um den betroffenen Staat Russland. Da gibt es eine Konkurrenz darum, die geht so. Was machen wir eigentlich und wie machen wir deswegen eigentlich? Die Eindämmung, Verkleinerung und Unterkontrollnahme der russischen Macht. Da gibt es bis heute Streit drum, ob das nicht der Weg dafür ist, dass man mit Russland auch alles Mögliche einfädeln kann. Oder ob das nicht mehr erst einmal zu erledigen ist, als machtpolitisches immer noch kleiner machen und erledigen von Russland. Und dahinter steckt eigentlich die Frage, wer ist der Profiteur dieser machtpolitischen Behandlung Russlands? Da kann man übrigens mal schnell den historischen Vergleich machen von NATO früher und heute. Man merkt, Russland ist für die NATO-Staaten nicht so etwas wie die Sowjetunion mit ihrer gefürchteten Weltkriegsfähigkeit. Sondern in diesem Fall schließt das militärpolitische Unterkontrollnehmen dieses Staates, das militärpolitische, machtpolitische und ökonomische Konkurrieren um diesen Staat eben nicht aus. Umgekehrt gilt aber auch, jetzt gibt es diese Konkurrenz. Und als Gegenstand dieser ihrer Konkurrenz wird genau dieser Anschluss der neuen Staaten an die NATO rund um Russland und auf Kosten von Russland weiter vorangetrieben. Allerdings jetzt auch zugleich gebremst. Ja, also da sind jetzt eingeordnet die Fälle Ukraine und Georgien. Da haben sich die NATO-Staaten nach einigen Gezerren miteinander erst einmal auf so eine Art neues Zwischengehege für diese Staaten geeinigt. Das meine ich mit, wird fortgesetzt und gebremst. Die haben sich geeinigt darauf, dass die uns gehören. Das ist entschieden. Als was? Och, schauen wir mal. Zweiter Fall.
Ja? Wie gesagt, habe ich jetzt nicht verstanden. Den Vergleich heute und früher.
Ja.
Das ist nur leicht, fast nicht mehr.
Also, bei der militärpolitischen Frontstellung gegen die Sowjetunion war ein Konkurrieren der NATO-Partner. Wie betreiben wir denn eigentlich diese militärpolitische Frontstellung gegen Russland, gegen die Sowjetunion ausgeschlossen? Das war das Feld, wo es Konkurrenz nicht geben durfte. Und es war dadurch verbürgt, dass alle NATO-Staaten diesen Feind als einen in Rechnung gestellt haben, mit dem lässt sich nicht anders umspringen. Hier findet eine, jetzt in der neuen NATO, findet eine durchaus als NATO betriebene unter Kontrollnahme Russlands statt, eröffnet aber die freie Abwägung, was man aus der Unterkontrollnahme, Eindämmung und Schmälerung russischer Macht eigentlich machen will. Da merkt man eine echte Änderung von NATO früher und NATO heute. Das war schon zu einem... War das jetzt übersichtlich?
Also die streiten sich jetzt streiten um den Weg, wie es gemacht wird, und dahinter steht die Überlegung, wie schaffen wir für uns den größten nationalen Nutzen.
Was man aus der Kontrolle dieser Macht eigentlich als nationale Kontrollmacht, als nationale Einflussmacht und als nationale ökonomische Nutzenmacht macht.
Ja, aber auch, also... Das ist aber nicht zu trennen. Der Weg, also wenn die einen sagen, wir machen eine Ost-See-Pipeline mit dem Ziel, da Nutzen rauszuziehen, und die Amerikaner sagen, das ist die Ost-See-Pipeline soll nicht gebaut werden, dann ist das ja auch schon eine Frage des Weges, wie man also da die
Gut, so weit haben Sie ja den Gegensatz in solchen Fragen nicht gebracht. Also dein Beispiel hinkt ein bisschen. Es gibt einen amerikanischen Einwand gegen die Ostsee-Pipeline, aber kein Nein dazu.
Kein was dazu?
Kein Nein.
Ja gut, aber es geht ja um das Prinzip. Also dieser Gegensatz, den hast du angesprochen.
Ja. Und ich würde...
Im Vergleich zu früher, da gab es halt keine Diskussion darüber, war das der Feind, den man einfach... Da gab es vergleichbar den Streit um den Osthandel.
Ja. Aber deswegen habe ich auch was anderes betonen wollen. Die Konkurrenz geht durchaus bis, und das ist so harmlos dargestellt in dem... Wie machen wir das? Die Konkurrenz geht schon auch bis zur militärpolitischen Frage. Wie machen wir das? Es ist schon so, dass die Europäer den Einwand machen, also nicht alle Europäer, aber die Deutschen und die Franzosen machen schon den Einwand. Das ist vollkommen klar, das ist der Ausgangspunkt. Russland hat kein Recht auf Sonderbeziehungen zu seinem Ausland. Also zu seinem... Aber müssen wir jetzt wirklich, das hört sich wie so eine rein methodische Frage an, müssen wir jetzt wirklich schon die Ukraine und Georgien in die NATO aufnehmen? War der amerikanische Wille? Sagen die beiden europäischen Staaten nein. Was ist ihre Begründung? Das ist eine doppelte Begründung. Aber die eine heißt, die halten die Ukraine und Georgien für vielleicht nicht gerade unbedingt eine nützliche Erweiterung ihres Bündnisses, aber da könnten sie sich ja mit den Amerikanern vielleicht sogar noch einig werden. Vor allen Dingen sagen sie, ist denn diese dann zuverlässig eintretende Konfrontation mit Russland, ist das denn eigentlich eine nützliche Art, für Europa nützliche Art, Russland machtpolitisch auf die Füße zu treten? Machtpolitisch auf die Füße treten, ja. aber doch dafür, dass das, ein händelbarer Staat für europäische Interessen wird. Und auf den Punkt wollte ich insbesondere das Augenmerk legen, weil das ist eine Sphäre des Ringens mit Amerika, wie man eigentlich militärpolitisch einen solchen Staat unter Kontrolle nimmt, die war als Sphäre des Konkurrierens nicht zugelassen unter der NATO, also unter der alten NATO. Jetzt machen sie dafür NATO-Tagungen.